Willkommen bei der 13. Ausgabe von Kinoambulant, dem kleinen Geschwisterlein von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem aktuelle sowie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute hat uns Tuesday Morning Ride von Diane Houston in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht, der jederzeit auf YouTube aufrufbar ist. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und bei unserem 13. Anamnesegespräch ist auch noch der Patrick Marki wie immer mit dabei. Hallo Patrick.
Hallo, guten Abend, selbst. So, machen wir uns jetzt auf den Weg endlich. So, ja, komm, ja, schön, dass wir uns schon so lange kennen und jetzt, ja, ich willst du noch was mitnehmen?
So, also Transface haben wir schon mal gehabt, jetzt sind wir bei Oldface. Immer kommt Blackface, Patrick, dann hast du bald alles durch, alle politischen...
Wieso Face? Das muss ja die Voice sein, wenn schon.
Ja, weil es eine Traditionslinie ist zu sagen, Blackface und Brownface und Yellowface und da meint man auch die Art des, wie man mit der... die Stimme selber moduliert und das, dementsprechend, das gehört alles zusammen in diesem Face-Kontext.
Ich mach doch nur selbst der Face.
Da müsstest du doch viel mehr stolpern über deine eigenen Worte und erst im Schnitt dann alles schön zusammengeschnitten werden.
Das so mache ich. Ach ja, seh jetzt, jo, gut.
Jo! Ja, also Patricks Witz ist natürlich nicht ohne Grund, nämlich wir werden mit Tuesday Morning Ride von Diane Houston diesen Film vor allem im Kontext von Altern und das Älterwerden und das hohe Alter besprechen, weil der Film ja auch das eigentlich ins Zentrum des Ganzen rückt. Also Diane Houston rückt das Ganze ins Zentrum und damit beenden wir dann auch schlussendlich unseren Oscar-Monat, dass wir begonnen haben schon im Jänner und jetzt beenden wir es Ende Februar und
also, auch den Black History Month. Ich möchte ja eigentlich nicht vorgreifen, aber den Oscar-Monat beenden wir nicht ganz, weil der nächste Film auch ein Oscar-Film ist, den wir besprechen.
Du hast recht, du hast absolut recht. Wir besprechen As Fuck, AF. Und um herauszufinden, was sich hinter dieser Abkürzung versteckt, müsst ihr bis zum Ende des Podcasts warten. Haha, Spannungsaufbau.
Und ihr spult einfach vor, Patrick. Das lässt sich machen. Aber...
Ich hatte so schön Überleitung. Ich wollte jetzt dich fragen, wie baut denn Diane Houston in Tuesday Morning Ride die Spannung auf?
Worum ging's? Ja, sie baut die Spannung auf, indem sie eine Geschichte spinnt über das ältere Pärchen Delta und Jeff, die sich in ihrem durchaus auch älteren, leicht abgelebten oder nicht nur leicht, sondern stark abgelebten oder mitgenommenen Haus befinden und sich auf den Weg machen, sich wohin zu begeben. Ja. Quasi ein letztes Mal, wie sie sagen. Man weiß aber nicht, wohin die Reise geht und das erfährt man erst im weiteren Verlauf des Films. Und diese Reise, die bleibt auch nicht ganz ohne Tücken und Wendungen. Also da passieren ein paar Sachen und davon handelt dieser Film.
Haben die Protagonistinnen schon wieder eine Jüdin versteckt irgendwo?
Nee, das war tatsächlich, zeitlich gesehen war das, gar nicht so viel später, aber noch so 10 Jahre später ungefähr.
Ich weiß schon, dass der Originaltext zwar in den 30ern spielt, aber das Remake oder diese Verfilmung...
Das kann nicht in den 30ern spielen, du hast recht, weil da gibt es einen Fernseher und okay, vergiss es.
Und es kommen jugendliche Menschen vor oder junge, erwachsene Menschen vor, die wahrscheinlich mit 80er-Jahre, 90er-Jahre Mode auftreten. Also ich würde mal sagen...
Ja, und auch die Musik, Hip-Hop gab es auch noch nicht in den 30ern, du hast natürlich recht. Und wie gesagt, Fernseher und Schallplatten gab es da. Gab es da Schallplatten? Nee, Schallplatten gab es da, wenn dann überhaupt. Ja, okay, gut.
Ja.
Nee, es sind in diesem Film keine Juden und Jüdinnen im Keller versteckt oder im Dachboden versteckt, sondern ja, alte Lebensgeschichten im Kopf der Protagonisten versteckt.
Also auch um das zu erklären, die Verwirrung von Patrick kommt daher, weil das Ganze eine Verfilmung ist von einer Kurzgeschichte, was gar nicht so typisch ist, weil ich glaube, wir hatten das gar nicht bis jetzt gehabt bei unseren Kurzfilmen, dass eine Kurzgeschichte wirklich verfilmt worden ist. Und wenn, dann waren es vereinzelte. Ich kann jetzt mich an keine erinnern, die wir hier ambulant betreut haben. Und diese Kurzgeschichte ist von dem sehr bekannten schwarzen Autoren Anna Bontemps oder Ponton, weil das ist ja auch so ein bisschen, das zu dem Zeitpunkt sehr stark diese diese New Orleans-Szene sehr beliebt wird und sehr viele französischsprachige Regisseure und Künstlerinnen, Künstler kommen. Siehe Oscar Michaud, der ja einen der größten, wichtigsten Regisseure, schwarzen Regisseure und Regisseurinnen der 1920er und 1910er Jahre sind, ist. Also er ist einer der wichtigsten. Und das ist alles ein Teil dieser Harlem Renaissance, die eine ganz wichtige Kulturbewegung war dieser Zeit, um schwarzes Leben und den Respekt vor schwarzer Kultur neu wiederzubeleben. Und gerade im Kontrast und im Gegensatz zu weißen Rassismus und ähnliches. Und das ist natürlich auch interessant, dass es schon damals das gegeben hat und heute sich noch weiter solche Tendenzen gibt. Also so, was notwendig ist, dass man eben hier sich gegen weißen Terror positionieren muss. Aber es ist nur zur Erklärung, Film ist aus den 1990er Jahren, das Buch oder die Kurzgeschichte, besser gesagt, diese 10-seitige Kurzgeschichte ist aus dem Jahre 1931. Aber jetzt sind wir weit ausgeholt und wieder zurückzukommen. Patrick, wie hat dir diesen kurzen Film gefallen und nicht wie die Kurzgeschichte A Summer's Tragedy?
Die Kurzgeschichte habe ich im Gegensatz zu dir leider nicht gelesen. Deswegen könnte ich die Frage, wie mir die Geschichte gefallen hat, also die Kurzgeschichte, eh nicht beantworten. Der Film, ja, hat mir gut gefallen. Ich fand ihn, also anfangs war ich ein bisschen skeptisch und dachte, okay, was mache ich hier? Warum schaue ich denn eigentlich nicht so viel Bock?
Sepstar!
Aber ich muss sagen, Spoiler-Alarm! Also der Film hat mich dann mitgenommen oder geparkt bei der, also ich dachte zuerst, es wäre ein Herzinfarkt, bei der vermeintlichen Herzinfarkt-Szene. Es stellt sich dann später heraus, dass es kein Infarkt ist, sondern nur in Anführungszeichen ein epileptischer Anfall. Aber als das passiert, da wurde ich dann doch ergriffen und hat mich dann doch ja sehr für das Geschehen interessiert, beziehungsweise wurde auch emotional mitgenommen und wollte auch wissen, wie das jetzt weitergeht, was jetzt da passiert. Ich dachte mir von Anfang an schon, dass es in die Richtung geht, in die es geht. Also ich muss ehrlich sagen, mein erster Gedanke, weil ich den Film gesehen habe, und jetzt kommt Mega-Spoiler! So, falls ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, den Film noch sehen wollt, man kann ihn in einer nicht ganz so guten Version, also mit nicht der besten Auflösung, aber man kann ihn kostenlos und legal auf YouTube schauen. Ich gehe davon aus, dass legal ist, mehr. Mhm. Also falls ihr ihn sehen wollt, dann macht bitte jetzt einen Podcast aus, schaut euch den Film an, er geht 35 Minuten und dann hört wieder hier rein.
Bis gleich.
Ja, ciao. So, 35 Minuten vorbei. Schön, dass ihr wieder da seid. Genau, ich dachte mir von Anfang an gleich, okay, läuft das irgendwie darauf hinaus, dass die tot sind oder jetzt sterben oder ins Krankenhaus oder ins Altersheim gehen, was auch immer. Also ganz klar war es mir nicht, aber ganz überrascht hat mich das Ende dann doch auch nicht. Und ich muss auch sagen, ich finde, dass es aus meiner Sicht, da können wir noch ein bisschen drüber reden, auch der größte Kritikpunkt an dem Film, dass es irgendwie nicht ganz stimmig wirkt. Also ich glaube, darauf will er vielleicht auch hinaus, aber aus irgendeinem Grund kaufe ich ihn nicht ab, dass sie sich umbringen zum Schluss. Weil irgendwie, ich meine, okay, ja, es ist schon klar, warum sie das tun, wo die Motivation herkommt. Also sie haben ein langes Leben gelebt und sind jetzt ja körperlich nicht mehr sehr fit, beziehungsweise sehr eingeschränkt und leiden wahrscheinlich auch sehr darunter. Aber man merkt es ihnen nicht an. Also so, wie sie reden und agieren, was sie tun, stehen sie mitten im Leben und sind schon noch recht energiegeladen, energetisch. Das heißt also, ja, also ich glaube, es geht auch ein bisschen um diese Ambivalenz, ja, also das Gegenüberstellen von, okay, glücklich, oder was heißt glücklich sein, aber doch irgendwie den Alltag oder den letzten Tag genießen und doch energisch, energetisch sein und dann sich aber umbringen, dass es nicht unbedingt einen Kontrast darstellen muss, ich weiß es nicht ganz, aber das hat mich ein bisschen gestört, das habe ich ihnen nicht abgekauft, weil ich dachte mir, hey, Moment, ihr seid doch eigentlich eh glücklich, warum bringt ihr euch um? Ja, genau so. Aber der Film war recht ergreifend und emotional. Deswegen hat er mir gefallen. Ich werde jetzt davon absehen, irgendwie eine Anzahl von einer Klippe stürzenden Autos zu vergeben.
Ich hätte eher von einer Klippe stürzenden Menschen, alten Menschen zu vergeben. Das wäre noch morbider.
Das wäre tatsächlich, ja, gut. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ja, guter Film.
Ja, mir ging es relativ ähnlich wie dir und es stimmt, es Also ich war schon ein bisschen ja angetan von diesen beiden SchauspielerInnen, die ja doch eine gute Chemie miteinander haben und auch sehr charmant sind eigentlich und sehr sympathisch einfach. Ich glaube, das war schon von Anfang an eben, dass eben diese Vivian Bonnell und die Bill Cobbs, wie die zusammen agieren, das hat gepasst für mich als Ehepaar. Das war schon, hat irgendwie mich auch gereizt. Aber es stimmt, und ich muss auch gestehen, ich habe gleich von Anfang an gedacht, oh, okay, wie können wir diesen Film eigentlich behandeln? Wo liegt das Herz, das ist der Kern, wo liegt eine gute Linse, mit der wir den Film anschauen können? Das heißt, für mich ist auch es schwieriger gewesen. Und ich glaube, auch bei mir war es der Moment des Umfallens und wie, also dieses Kollaps, was epileptischen Anfall gesagt, und wie die Regisseurin damit umgeht, grundlegend, also mit dem Alterwerden und das auch im Verlauf des ganzen Filmes immer wieder. Der Witz ist ein bisschen, oder das Interessante ein bisschen, ist, der Film hat ja fast schon was wie sowas wie eine existenzialistische Komödie irgendwo vom Geworfensein, vom Schicksal Geworfensein. Und sie haben eigentlich ein Ziel, ein ganz klar definiertes Ziel. Sie wollen eben in den Freitod gehen. Und zwar nicht irgendwo, nicht einfach im Bett liegen und Pillen nehmen. Nein, sie wollen mit aller Kraft zu ihrem Lieblingsschauplatz fahren, den sie schon in- und auswendig kennen. Ich weiß nicht mehr, welche Signifikanz dieser Ort hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gesagt worden ist. Bin mir selber nicht ganz sicher. Und es passiert konstant irgendwas. Und das ist schon irgendwie fast schon humorvoll manchmal, aber auch tragisch, tragikomisch. Also es hat was Interessantes drinnen dadurch. Also dieses konstante, man fährt los, man will beginnen und auf einmal passiert irgendwas. Man möchte wieder zurückgehen zum Plattenspieler, um den mitzunehmen als Erinnerung, Memento Mori, einfach nur Memento von dem verstorbenen Sohn zum Beispiel. Man möchte noch unbedingt an dem Haus vorbeifahren von der Rivalin. Und ich muss auch gestehen, das fand ich eine bisschen eigenartige Sequenz, weil der Jeff, der Protagonist, dann beginnt vor seiner blinden Frau mit dieser Rivalin von ihr zu flirten. Und ich weiß nicht, wie ich ernst das ich nehmen sollte, ob da wirklich was im Vorfeld gegeben hat zwischen den beiden.
Ja, wahrscheinlich. Also ja, gut, man weiß es nicht, aber es ist gar nicht so wahrscheinlich.
Ja, es hat schon so gewirkt. Und das ist im Buch auch nicht drinnen, muss man sagen. Also in der Kurzgeschichte, um das auch mal vorwegzunehmen. Okay. Ja. Was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, also das spielt ein bisschen das mit rein, was ich gesagt habe. Also ich würde es tatsächlich so interpretieren, es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, oder aus meiner Perspektive, ein Lobgesang auf das Leben. Damit wird quasi gesagt, okay, Beziehungen, auch Beziehungen, die sehr gut funktionieren, wo man sich sehr nahe ist, da können trotzdem solche Sachen von ehemaligen Geliebten passieren oder gehören halt irgendwie dazu. Das ist alles, was Teil des Lebens ist, und eigentlich sollte man das halt auch, ja, nicht nur tolerieren, sondern auch zelebrieren. Das gehört dazu, und das will eigentlich auch ausgelebt werden. Und das machen sie ja irgendwie. Also irgendwie ohne Reue winkt er ihr doch nochmal zu. Und es ist auch nicht wirklich schlimm. Es wird auch nicht als schlimm dargestellt. Also irgendwie dieses, das Leben in vollen Zügen, ja, oder so weit wie möglich genießen und auskosten, auch wenn es objektiv gesehen jetzt stellenweise verbesserungswürdig, sage ich mal, wäre. Aber trotzdem es genießen können. Das ist, glaube ich, das Plädoyer des Films. Und oder so hat es auf mich gewirkt, und da wirkt das Ende halt fast schon zynisch im Gegensatz dazu. Also das ist ein bisschen, ja,
passt ja halt nicht. Ja, wir können, glaube ich, darüber dann eh noch reden. Ich würde sagen, das ist eine Diskussion, die wir eher bis nach hinten schieben, weil ich glaube, es ist einfach auch mehr besten, dass dieses Ende nochmal konkreter dann später zu diskutieren. Aber ja, ich glaube, wir können eh gleich einsteigen. Also ich habe meinen Teil gesagt oder zumindest angeteasert, wie ich den Film gefunden habe. Und du sprichst jetzt schon von diesem, wie dieses Älterwerden eigentlich so dargestellt wird als etwas, das ist eigentlich ein Plädoyer fürs Leben, dafür das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und bevor wir jetzt direkt auf den Film zugehen, möchte ich dich ganz böse fragen, wie wird denn Älterwerden grundlegend im Film dargestellt? Was gibt es so Tendenzen, die du erkennen könntest?
Ja, ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass es natürlich sehr stark
kulturell, ich weiß es,
sehr stark kulturell abhängig ist, kulturell geprägt. In unseren Breitengraden, nicht nur in unseren Breitengraden, aber eventuell hauptsächlich bei uns, geht es also natürlich.
In unseren Breiten und mit Längengraden eigentlich, oder?
In unseren westlichen, europäischen,
in der transatlantischen Welt, in der euroamerikanischen Welt, im globalen Norden,
Wir im Okzident, wollte ich sagen. Oh. Naja.
Okay.
Ja, genau. Also da geht es ganz oft darum, dass man das, und auch wie man Verluste kompensieren kann. Und es wird ganz oft thematisiert, dass das eigentlich auch sehr erfolgreich der Fall ist. Also ganz typisches Bild ist, dass erstmal in dem ersten Teil des Films man damit konfrontiert wird, welche Verluste denn vorherrschen, also was nicht mehr ganz funktioniert. Und dann wird gezeigt, okay, wie die Protagonisten, Protagonistinnen entweder lernen oder schon länger damit umgehen können. Und man sieht dann andere Seiten an ihnen oder man sieht, dass sie doch recht gut mit diesen Verlusten klarkommen können und dafür andere, ja nicht Kompetenzen sich aneignen, aber andere Sichtweisen, sagen wir es mal so, oder neue Sichtweisen dazulernen, dann lernen, okay, eigentlich ist es doch nicht so schlimm, eigentlich ist es doch alles ganz gut und wenn ich jetzt halt nicht mehr die 100 Meter in 10 Sekunden rennen kann, ja, ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Ich kann trotzdem mit meinen Enkeln sitzen, Kaffee trinken und die Welt immer noch genießen. So in dieser Art und Weise, sehr polemisch ausgedrückt, würde ich sagen, dieses Narrativ verfolgen viele Filme. Zum Beispiel, ich habe ihn nicht gesehen, aber The Bucket List stelle ich mir zum Beispiel so vor.
Ich habe ihn gesehen.
Tatsächlich?
Ja, im Kino damals.
Okay. Entweder, ja, es, ja, genau so stelle ich mir auch vor. Okay, ja. Entweder das oder dann gibt es natürlich noch einen anderen Ansatz, der ist relativ modern und auch recht aktuell. Ich schiele mit beiden Augen auf einen italo-amerikanischen Regisseur, dessen Vorname mit dem Mar beginnt und Tin aufhört.
Also Marvin? Genau,
nee, ich rede natürlich von The Irishman. Und da wird es quasi, also da wird der Prozess des Alterns in all seiner, wie soll ich sagen, ja, Erbärmlichkeit ist das falsche Wort, aber also da werden also die Verluste und also wie das seinen Lauf nimmt und die Leute dann eigentlich nicht richtig damit fertig werden, sondern eher dann oder versuchen, das zu verarbeiten, indem sie in Erinnerungen schwelgen oder die Jetztzeit mit der Vergangenheit dann vergleichen, das dann miteinander kontrastiert wird und quasi so die Vergänglichkeit ins Gedächtnis gerufen wird, in dem quasi gesagt wird, okay, eigentlich egal, was wir tun, letzten Endes enden wir doch ja schlussendlich mit dem Tod und davor gibt es halt ein paar Jahre, in denen wir relativ hilflos ja und fast erbärmlich sind. So die Richtung. Ich muss sagen, es gibt auch einen Film, der zumindest indirekt vom Älterwerden handelt und der eigentlich das Gegenteil oder ein bisschen die Antithese von dem Film, den wir heute besprechen, ist. Und das ist erstens ein Film, der mich wahnsinnig traumatisiert hat, als ich jung war. Ich habe den nämlich als, ich glaube, als sechsjähriges Kind gesehen.
Okay,
und es ist ein Zeichentrickfilm, ich dachte, yay, Zeichentrickfilm.
Oh shit, aber, nein. Doch nicht der britische,
doch,
um die Atomkraft.
Doch, oh, When the Wind Blows. Ich habe den geschaut und dachte, yay, Zeichentrickfilm. Und ich glaube, ich konnte echt eine Woche oder so nicht mehr schlafen danach. Ja, genau. Also da geht es um ein Pärchen, das recht naiv ist und halt mit allem, also wirklich mit allen Mitteln versucht, irgendwie die Realität zu ignorieren und an dem normalen Leben festzuhalten. Man sieht im Prinzip, wie sie langsam sterben aufgrund eines nuklearen Fallouts. Und ja, genau, das porträtiert der Film. Also denen geht's schlecht, aber die versuchen um alles das zu ignorieren und so zu tun, als ob es ihnen gut ginge und beim Alltag zu bleiben. Während bei diesem Film es, zumindest aus meiner Perspektive, so wirkt, es den Leuten eigentlich ganz gut geht, oder nee, es ihnen eigentlich schlecht geht, von den äußeren Umständen her, aber sie es nicht mal bewusst, aber sie es doch schaffen, das ganz gut zu kompensieren oder eigentlich ihr Leben bewusst zu leben und zu genießen und dann zum Schluss sich umbringen. Also das ist irgendwie, ja, also beide Filme enden mit dem Tod der Protagonisten, in diesem Fall gewollt bei When the Wind Blows ungewollt. Ja, okay, weiß nicht, bisschen zusammenhangslos, aber das sind meine Erinnerungsfetzen, dieses Thema beziehungsweise deinen Input betreffend. Was für Filme, die das Älterwerden behandeln, gibt's denn noch oder sind die denn da so geläufig oder auf der Zunge?
Ja, ich meine, es gibt natürlich unendlich viele Filme. Das Älterwerden ist ja schon seit den frühesten Filmen immer wieder Thema geworden. Also ich denke immer an F.W. Murnaus Der letzte Mann oder ich glaube, der ist auf dem Englischen The Last Love, also ein deutscher Film der Weimarer Republik, also des Weimarer Kinos und der ist erschütternd, muss man sagen. Es geht auch, das ist genau das, was du jetzt mit dem Irishman-Beispiel reingegeben hast oder auch ein bisschen natürlich mit diesem When the Wind Blows, When the Wind Blows heißt er, oder? Ich muss gestehen.
Genau, When the Wind Blows.
Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber der war auch für mich relativ traumatisierend. Ja. Will ihn gerne mal wieder sehen. Muss mal schauen, dass ich ihn mal wieder schauen werde.
Nein. Ich habe ihn auf DVD, also falls hier jemand hier.
Ich habe ihn auch auf DVD, keine Sorge.
Ah. Überrascht mich jetzt nicht so sehr.
ja, aber im Monat, da geht es halt auch um diesen langsam die Funktionstüchtigkeit des Körpers zu verlieren und wie hier sich daraus entspinnt, dass man für die Gesellschaft nicht mehr vonnöten ist, dass man gesellschaftlich nicht keine Relevanz mehr hat und dass man eigentlich, muss man auch sagen, von der Gesellschaft abgestempelt wird als unbrauchbare, funktionslose Gerätschaften. Es geht darum um einen Mann, der im Hotelwesen arbeitet als Portier und der muss halt natürlich die Koffer runterheben von den reichen Gästen und als er das nicht schafft, wird er knallhart degradiert zum, ich glaube, das ist sogar eine Nettigkeit vom Hotelmanagement, dass sie ihn ins Klo setzen und dort darf er die Leute bedienen weiterhin. Und er war aber als Portier, das ist so eine der zentralen Figuren in diesem Hotel und er kann es nicht erdulden, erleiden, ertragen, dass er damit auch seine Prestige verliert im Kontext der Gesellschaft, im Kontext seiner eher relativ armen Unterschichts da sein, wo er eigentlich zu Hause ist und geht weiterhin zur Arbeit, so als würde er noch dort arbeiten als Portier mit demselben Aufzug und irgendwann kommt es halt raus und es ist herzzerbrechend, das mit anzusehen, wie er das versucht zu verheimlichen und wie die Leute ihn verurteilen dafür, dass er jetzt auf der Toilette sitzt eigentlich und dass er eigentlich nicht mehr das schafft und natürlich das Interessante an dem Film ist, das endet mit einem extrem problematischen Deus Ex Machina Happy Ending, weil das Studio das wollte und Murnau ist bekannt, dass Murnau gesagt hat, okay, dann mache ich so unplausibel, wie es nur geht, damit es blödsinnig ausschaut. Ähnlich wie es die Alcott gemacht hat bei Little Women eigentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Also es kommt auf einmal vor, so ein reicher Onkel, von dem man nie gehört hat, hat ihm Millionen Dollar vererbt und am Schluss sitzt er mit seinem anderen armen Freund und sie trinken im Hotel als Gäste, weil sie jetzt auch mal reich sind, super reich. Und das ist so, das ist passiert in den letzten 10 Minuten oder so, also wie ich Deus Ex Machina. Aber wenn man das wegschneidet, geht es genau um dieselben Punkte, die du eigentlich auch schon angesprochen hast, im Kontext von dem Irishman, nämlich dieses Art des körperlichen Zerfalls und wie aber dieser körperliche Zerfall, die zunehmende Beeinträchtigung, die reinkommen hier durch den Körper, wie das eigentlich dazu führt, dass man in der Gesellschaft an Prestige verliert, dass man nicht mehr einen Ansehen hat. Und das ist auch das, was eigentlich auch in The Irishman dann hier behandelt wird, beziehungsweise hier eher in der Richtung von, dass es Prestige niemals gegeben hat eigentlich. Das war immer ein Hirngespinst. Mhm. Warum die Menschen töten, es endet für alle gleich, wie du schon gesagt hast. Und das ist schon ein sehr faszinierender Film, wie dieses sehr langsame, fast schon Slow-Cinema-artige, dieser Film von Scorsese, von Marvin Scorsese. Nicht
schlecht.
Dass das eigentlich ins Nichts führt und ganz im Kontrast steht zu seinen Exzessfilmen, die er davor gemacht hat. Das ist schon sehr faszinierend. Also das heißt, wir haben da auch auf jeden Fall ähnliche Filme und das rührt auch irgendwie von King Lear irgendwo, oder? King Lear ist ja auch so, also bei Shakespeare mit diesem Mann, der eigentlich seinen Söhnen jetzt das Erbe geben möchte und ab dem Moment, wo sie es haben, verlassen sie eigentlich. Also das heißt, wir haben so eine Art von einen Modus der Tragödie, die immer wieder kommt. Wir haben einen Modus der Komödie, der immer wieder kommt, den du eh schon erwähnt hast, mit dem das Leben genießen. Also ich denke da zwar nicht an die Bucketlist, aber ich denke da immer so an solche vor allem romantischen Komödien der letzten Jahren, wo es heißt, Liebe und Sexualleben im hohen Alter.
The Best Marigold, oder?
Genau, The Best Exotic Marigold Hotel von John McKinnon. Genau. Und all die anderen Filme mit Richard Gere und ähnlichen Schauspielern, die sehr beliebt sind. Oder Zach Braff's Going in Style, wo drei alte Männer Bankräuber sind. Und zwar unter anderem mit Michael Caine, der diese Rolle mehrmals schon gespielt hat als alter Bankräuber, lustigerweise in verschiedensten Filmen. Das heißt, es ist schon ein Klischee geworden, eine Stereotype, die sogar Typecasting verursacht eigentlich. Und jedes Mal geht es halt irgendwie um dieses Leben genießen und man hat so diese Beeinträchtigungen und das ist auch teilweise gesellschaftlich bedingt, dass es zu Behinderungen werden, aber muss halt einfach mit diesen neuen Konditionen arbeiten. Und man könnte es fast schon so sagen, es gibt diese zwei Modi von Tragödie und Komödie. Der eine Modi ist, man arbeitet eben nicht mit den neuen Körperlichkeiten, sondern man verweigert sich denen und versucht verzweifelt daran festzuhalten am Alten und man arbeitet damit und geht einfach glücklich dahin und dann gibt es sehr schöne und auch sympathische Komödien oftmals, die daraus werden. Also wie ich Komödien oder Dreikomödien. Und ich glaube, es gibt noch einen Modus, den irgendwie für mich erst in den letzten 10, 20 Jahren bekannt geworden ist. Also vielleicht gibt es den eh schon früher, aber für mich ist das irgendwie was ganz Neues. Diese Actionfilme, alterndes Kino im Action-Bereich. Das ist doch schon was recht spezifisch Neues. Wie willst du den einordnen hier? Ich meine, das ist schon was anderes, oder? Diese, wenn also man Sylvester Stallone sieht im...
Ich wollte gerade sagen, das hier ist definitiv kein Expendables. Ich glaube, dass die neueste Kategorie, die du gerade genannt hast, also ältere Action-Darsteller, das würde ich als Subkategorie von den, ja, eigentlich von den Member Berries, also von dem Nostalgieschub, den es gerade, ja, auch schon jetzt wieder seit ein, zwei Jahrzehnten gibt, definieren wollen, ja. Also, dass die daraus hauptsächlich, wenn nicht sogar gänzlich, entstanden sind und sollte eben jene Nostalgiewelle irgendwann einmal wieder abflauen, solche Filme auch nicht mehr existieren
würden. Das Interessante ist aber, dass es eigentlich gar nicht mit einem Nostalgiefilm begonnen hat. Der erste richtig große alter Mann auf Rache-Film ist ja eigentlich Liam Neesons Taken, oder?
Ja, aber da wird Liam Neeson nicht oder nicht primär als alter Mann, sondern halt als, ja, als, wie soll ich sagen,
okay, als einfach Vater.
In Rente gegangener Vater. Ja, genau, als Vater tatsächlich. Okay. Das ist die Hauptrolle, die er da hat. Mhm.
Also, okay. Ich meine, wir wissen, dass Liam Neeson eindeutig ein alter Mann war. Man sieht es an Taken 3, wo er mit 15 Schnitte über einen Zaun gesprungen ist, ungefähr. Aber es stimmt schon, das ist eine bisschen andere Inszenierungspraxis verglichen zu den Expendables oder den anderen Filmen, die sich darum formieren. Auch solche Filme, die gerade heute Clint Eastwood macht, die sind ja oftmals hier so irgendwie in der Schwelle zwischen Tragödie, zum Tragödie-Elementen drin. Also Gran Torino ist ein ziemlich exzellenter Film, genau das behandelt. Und aber auch diesen fantastischen Bereich, wo diese alten Männer wieder richtig draufhauen dürfen. Also ich glaube, The Mule ist ein sehr eigenartiger Film in der Richtung, wo, soweit ich verstanden habe, ich habe den Film nicht gesehen und es ist natürlich problematisch, so zu formulieren, aber trotzdem, ich sag's mal so, Clint Eastwood sogar einen Dreier hat irgendwo, dieser 90-jährige Mann.
Nee.
Was? Nicht? Nee. Okay.
Nee. Also, gut, das ist auch schon wieder oder sowas her, den ich gesehen habe, aber nee, gar nicht. Nee. Okay. Also da geht's schon, da geht's schon auch darum, also da geht's schon auch darum, den Verlust zu kompensieren des Älterwerdens. Aber das ist schon ein Thema da, doch.
Okay, aber man kann es schon in diese Tragödien reinsetzen, die dann aber umschwenken zur Komödie im Shakespeare'schen Sinne, im Sinne von, es ist ein gesellschaftlich schönes Ende. Zum Beispiel Gran Torino ist natürlich eigentlich eine Tragödie im klassischen Sinne, aber gleichzeitig das Ende ist sein Tod, seine Aufopferung, er kann auch einmal den Helden spielen, ist ja auch ein Teil dafür, dass sich die Gesellschaft verändern wird. Das ist so ähnlich wie Romeo und Juliet eine Komödie ist, nämlich das es ein positives Ende hat eigentlich, dass sich Montagu und Capulet zusammenfinden, auch wenn zwei Leute sterben mussten. Das waren zwei junge Leute.
Ja, es hat ein positives Ende. Und also der Film, ja, vielleicht noch was Besonderes, aber der lebt davon, dass du denkst, okay, also er hat schon typische Action-Thriller-Strukturen, bricht aber nie wirklich aus, ist aber dadurch dann schon recht spannend, weil du ständig denkst, okay, jetzt könnte irgendwas passieren. Im Endeffekt passiert dann gar nicht so viel, aber ist kein schlechter Film. Aber da geht es schon hauptsächlich darum, wie er als alt gewordener und ein bisschen, entfremdeter, vom Alltag entfremdeter Mensch oder Mann mit dem Leben zurechtkommt und doch durch, ja, schon teilweise durch alte Werte oder Standhaftigkeit dann doch den jungen Menschen oder diesen jungen Verbrechern, wie sagt man, Paroli bieten kann. Ja. Mhm. Okay. Und sich dann doch behaupten kann. Aber nicht unrealistisch. Also es ist, ja.
Ja, na eh, wie Gran Torino ist ja auch nicht unrealistisch eigentlich, aber es hat trotzdem im Herzen diese männliche Fantasie, die ja viel stärker pulsiert in diesen Sylvester Stallone-Filmen und die dann aber gleichzeitig überformt wird mit diesem Tragödien Bildern oder Tragödien, also was wir jetzt so als Tragödie oder ich als Tragödie bezeichnet hast und ich hoffe, du
auch
darf das so nennen.
Darfst du, und ich würde sogar zustimmen, ja. Doch, das hat The Mule schon, auch wenn Clint Eastwood nicht ein Dreier, beziehungsweise ich glaube, ich weiß gar nicht, Man merkt, er ist alt, aber ja, von der Struktur ist das
Ah,
schon.
dann habe ich wahrscheinlich die Bilder aus 4chan oder aus DeviantArt. Da gab es diesen, hat jemand ein Fanart gemacht von Clint Eastwood als 90-jähriger Mann, der einen Dreier hat mit zwei jungen Frauen. Wahrscheinlich war es Clint Eastwood selber.
Ich werde jetzt nicht nachfragen, was für Fanart du dir anschaust, aber okay, gut.
Goldie Oldies, wieso?
Ja, ist schon, ja klar. Ganz
Red
anderer
ist.
Zugang. Ganz anderer Zugang, selbst
Ja.
daher. Bitte erzähl mal davon.
Stimmt. Als vierten Zugang, Fetischisierung des alten Körpers als sexuell erregend. Das haben wir zum Beispiel bei Bruce LaBruce,
Ja.
Gerontophilia. Bruce LaBruce
Ja, ein sehr subtiler Name, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es darum geht.
Gerontophilia. Gut, aber damit können wir ja auch eigentlich mit diesen drei Modi zumindest mal arbeiten und jetzt dir gleich die Frage vom Kopf werfen. Wie siehst du es
Au.
bei Tuesday Morning Ride? Wo würdest du jetzt inzwischen diesen drei Kategorien es einordnen? Zwischen Komödie, wo es um diese Akzeptanz der neuen Körperlichkeit geht, Tragödie, dieses Abweisen dieser neuen Körperlichkeit oder Male Fantasy, Old Man Fantasy, wo es halt um Nostalgie geht in erster Linie und zwar nur um Nostalgie eigentlich. Ich schätze, es ist das Letzte, oder?
Ich wollte gerade sagen, eindeutig Male Fantasy. Das merkt man an der Szene, wo die beiden Protagonistinnen ganz geil mit dem Maschinengewehr die jungen Typen da umbringen.
Die
Nee.
Gangster, die da vorbeifahren mit dem Pickup Truck.
Genau,
Braucht ihr
dann die
Hilfe,
Welt in
alte
den Untergang
Menschen?
retten.
Nein.
Ich glaube, das wäre ein Film gewesen, den ich mir auch hätte anschauen wollen. Aber ein komplett anderer
Die
Film.
einen Houston einfach subversiv. Die unterminiert immer das, was man denkt, würde passieren.
Genau. Der Film lässt sich nicht ganz so leicht kategorisieren, aber am ehesten, und ich hoffe, ich habe jetzt die von dir aufgezählten Kategorien nicht in meinem altersbedingt nicht mehr ganz so frischen Kopf umhergewirbelt. Jo, okay, nee. Ich glaube, erste Kategorie, also es geht darum, dass man mit dem Alter und dem Verlust, also mit dem das einhergeht, nicht mehr ganz so gut zurechtkommt und mit welchen Einschränkungen man im Alltag so konfrontiert ist, und das wird dann weniger schonungslos, als es hätte sein können, aber stellenweise vermeintlich schonungslos porträtiert, und das ist dann ja letzten Endes, auch wenn man ein wenig darüber hinweggetäuscht wird, also ist das letzten Endes auch der Grund, warum die Protagonistinnen, also warum die beiden sich dann umbringen. Ja, genau, also im ersten Kategorie 1, wo der Verlust und der Abbau des Körpers im Mittelpunkt stehen. Da sehen wir ganz deutlich an der allerersten Szene, wo Jeff heißt er, oder?
Ja, Jeff.
Ja, wo Jeff etwas hinfällt und er dann versucht, sich zu bücken und das aufzuheben und das nicht schafft und dann tatsächlich hinfällt auf den Rücken und ihm das peinlich ist oder er es nicht zugeben will und dann hört, wie seine Ehefrau kommt und er dann ganz schnell versucht, wieder aufzustehen und sich aufs Bett zu setzen und so zu tun, als ob nichts gewesen sei. Also das quasi zu leugnen versucht.
Ich glaube, er ist so nicht hingefallen, aber es ist auf jeden Fall so ein. Er ist halt sehr abrupt runtergegangen. Also er ist, aber man hat schon gesehen, dass er sich so anhält an der Theke mit zitternden Armen, zitternden Händen.
Danach fällt er
Und
runter. Also
er liegt am Boden, ich weiß, aber ich dachte, er liegt am Boden, weil er nicht anders hinkommt zu diesem Teil. Und für sie ist das halt wieder so ein Moment so, sie kann auch nicht für ihn sorgen, weil sie blind ist, so wird das halt dann porträtiert.
ja, genau.
Und er will aber nicht ihr Sorgen machen. Und das ist auch schon eine Sorge, wenn er das sich
Stimmt.
so schwermütig nur hinabbewegen kann.
Aber sie weiß es. Es passiert öfters und ihr erster Kommentar ist auch: Oh, bist du schon wieder hingefallen? Mensch, lüg mich doch nicht an. Sag das doch. Also du hilfst ja niemandem, wenn du mich anlügst. Und das ist eine von vielen kleinen gesetzten Aktivitäten, die ja eben den Schein aufrecht, also für uns Zuschauer den Schein aufrecht halten sollen, dass diese beiden Menschen hier eigentlich super fest im Alltag verwurzelt sind und sich auch noch, ich sag mal, um die Zukunft Gedanken machen. Weil wenn man das mal zu Ende denkt, ist ja eigentlich absurd, weil wenn du gedenkst, an diesem Tag Selbstmord zu begehen, dann ist es dir auch komplett egal, ob dann jemand dir jetzt vorlügt, dass er hingefallen ist oder nicht. Und eigentlich solltest du auch nicht, also solltest du nicht ganz so dramatisch darauf reagieren, wenn die andere Person einen epileptischen Anfall hat. Ich meine, okay, klar, es ist eine geliebte Person und natürlich reagiert man dann so, aber man eigentlich, wenn man eh vorhat, sich an dem Tag umzubringen, dann ist das ja, also verbleicht das ja in Hinblick auf das Ziel, das man da hat. Ja, also ist eigentlich alles relativ egal. Aber das, so verhalten die beiden sich nicht. Die verhalten sich so, als wäre das ein ganz normaler Tag,
Ja.
als ob sie ganz normal weiterleben würden, als ob sie in die Zukunft planen würden. Und das sieht man auch in der Interaktion mit diesen Jungspunden, die ein wenig arrogant auftreten, Hip-Hop hören und wo der männliche Protagonist dann fragt, ja, hey, wohnt ihr noch in dem Haus? Und quasi andeutet, dass er eventuell daran interessiert wäre. Und da sagt die Ehefrau, also die Ältere, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, sagt dann auch ganz, ja, wie heißt sie?
Delta oder so.
Delta, genau.
Vielleicht ein eigener Name. Aber es kommt im Film fast gar nicht vor, weil Jeff sie ganze nur Baby nennt.
Ja.
Also es ist auch aus dem Buch heraus, also aus der Kurzgeschichte heraus, nennt Jeff sie auch die ganze Zeit Baby.
Genau, also sie sagt dann ganz schnippisch, no, it's not for sale and not gonna be anytime soon. Und das sind eigentlich so Red Herrings, die der Film einem dann legt. Und also der Beigeschmack, der, ich weiß nicht, können wir darüber diskutieren. Man könnte es jetzt, ja, zynisch oder negativ eingestellt, wie ich bin, es schon so auslegen, als dass das eigentlich nur dazu dient, dass man zum Schluss dann maximal überrascht ist, wenn die beiden sich umbringen. Also,
ja.
Ich weiß es nicht, ist ein bisschen übertrieben, aber ja, ich weiß nicht. Oder welche Funktion hat das denn? Oder hast du es denn überhaupt auch so wahrgenommen wie ich, diesen recht unstimmigen, aber doch schon vorhanden seinen Kontrast zwischen dem, wie sie im ganzen Verlauf des Films, so die ersten 29 Minuten agieren und was sie dann zum Schluss tun?
Ich hatte zwei Punkte. Zum einen, es ist kein Alltag, muss man auch sagen. Es ist die, sagen die ganze Zeit, ein Engagement, diese Dame, ein Engagement. Sie fahren zu der Nachbarin und sagen, ja, wir haben ein Engagement heute und darum müssen, haben uns fein unsere Sonntagskleidung uns fein gemacht, unsere Sonntagskleidung. Und das steht im Kontrast zu eben dieser Rivalin, die im Alltagsgewand ist und die auch ein bisschen eifersüchtig ist oder zumindest erhofft sich, dass die Delta eben, also diese Protagonistin, die sieht es ja nicht. Und der Protagonist erklärt sie, Jeff erklärt sie das, wie sie ausschaut, also welchen Ausdruck sie hat. Das heißt, es ist schon ein bisschen anders und darum, glaube ich, ist es schon ja der Grund, warum sie eben, wie ich versuchen, hier das bis zum Ende durchzuziehen, sozusagen, dorthin zu kommen, an diesen signifikanten Ort zu kommen und dort wirklich in den Freitod zu gehen. Und das muss man auch wiederum sagen, das ist halt auch wahrscheinlich, weil der Ort wichtig ihnen ist, wegen wahrscheinlich ein wichtiger Ort von ihrer Beziehung, für ihre Beziehung, vielleicht das erste Date, was auch immer. Es ist einfach ein zentraler Ort. Genau. Mhm. Und man kann natürlich das eine sagen, und ich muss gestehen, ich mag nicht, dass es so formulieren, aber es gibt so eine klassische Theorie, dass es eben Freitod sehr narzisstisch ist. Finde ich eklig eigentlich, aber es gibt lange Zeit diese popkulturelle, poppsychologische Theorie und dass eigentlich Menschen, die in Freitod gehen, versuchen immer sehr schön auszuschauen und nicht hässlich zu wirken. Und das würde dann dementsprechend sein, was du gesagt hast mit den Körperlichkeiten, dass sie, warum denn überhaupt so einen Anfall haben über einen Anfall, über einen Kollaps. Warum nicht gleich einfach sich vor Ort dem Körper hinzugeben? Nein, sie müssen, wollen das heute erledigen, wollen schick angezogen, weggefahren, dorthin fahren mit dem schönen Auto, was er mal gewonnen hat beim Glücksspiel. Okay. Das zweite ist, die Jungen, ich glaube, da geht es um Respektlosigkeit gegen die alten Menschen. Ich glaube, darum geht es ihnen da.
Ja, gut, das stimmt.
Das kommt auch im Film immer wieder vor. Das heißt, wir haben hier nicht nur über körperliche, also der Film zeigt Älterwerden auf verschiedenen Ebenen. Einerseits ist es so dieses Körperliche, was du schon angesprochen hast, was ich auch sehr interessant gefunden habe. Ich glaube, da muss ich nachher noch was sagen. Und das andere ist das Gesellschaftliche unter anderem, wie die Gesellschaft auf sie reagiert und was sie mit alten Menschen machen. Und da geht es halt in diesem Gespräch darum, ja, der junge Mann hat dann gesagt, ja, er hat eben seinen Vater jetzt ins Heim gesteckt, weil ja, zu Hause hat er eh nur nichts gemacht und blöd rumgeschaut. Und im Heim, da gibt es wenigstens Leute, die dafür bezahlt werden, seine Scheiße wegzuputzen, weil er jetzt eine Windel trägt. Die anderen Frauen behandeln die Protagonistin wie ein Kind. Oh, she's such a cutie, you're such a cutie. Oh, come here, oh my God, you're so poor, you're pussing. Oh, allow me, here, one step at a time. You see? Oh, I forgot. Also, sie werden auch ganz blöd dargestellt, muss ich sagen.
Ja,
also, wie ich als bescheuert. Also, Ja, okay. Aber es geht hier um so einen infantilisierenden, beformenden Art, mit den Menschen umzugehen und gleichzeitig ihnen ihre Handlungsmacht abzusprechen, habe ich den Eindruck. Und das sehen wir auch, oder auch ihre Möglichkeiten einzuschneiden. Und jetzt sind wir tatsächlich auch zu der Frage, die du mal gestellt hast, warum denn hier diese zwei alten Menschen denn in den Freitod gehen? Warum nicht weiterleben, wenn der Film die ganze Zeit das so in den Vordergrund setzt? Und ich habe zwei Ideen hier auch. Erstens, vielleicht Problem der Adoption. Im Original geht es wirklich darum, dass es mitten in der Depression spielt und eigentlich die wie ich keine andere Möglichkeit haben zu leben. Das ist auch so, sie haben einfach die Grenzen an ihrer körperlichen Funktion erreicht und sie wissen, wenn sie jetzt aufgeben, dann werden sie so oder so sterben. Warum nicht aufgeben mit noch allen Sachen intakt sozusagen? Und es geht auch stark darum, dass der Jeff sich gedemütigt fühlt ein wenig, dass er nicht mehr die für seine Frau sorgen kann. Also es ist auch eine stärker geschlechtliche Aktion drin, geschlechtliche Perspektive drin, die durchaus typisch ist für die Depression. Der Mann, der nicht mehr Brotverdiener ist, also ich sage hier nur die Arbeitslosen vom Marienthal, da geht es genau.
Ja, ganz kurz, wenn du von Depression sprichst, sprichst du von der wirtschaftlichen Depression in den 1930ern, oder? Ja, würde ich nochmal kurz klarstellen.
Ja, danke, dass du es klargestellt hast. Genau, also das heißt, hier geht es halt wirklich um finanzielle Möglichkeiten und die Unmöglichkeit, dass sie hier weiter so leben. Und der Film sagt halt, er macht es halt irgendwie nicht ganz klar. Das Einzige, was er sagt, ist, dass die Söhne, die drei Söhne, niemand sich dazu bereit erklärt von ihnen, die Eltern aufzunehmen und sie zu sorgen. Und das spiegelt sich natürlich wieder in diesem einen jüngeren Mann, der eben mit Jeff redet, der genauso seinen Vater ins Heim gesteckt hat. Und ich glaube, ja, ich glaube, darum geht es auch in diesem Moment irgendwie, dass eben diese jungen Menschen den Respekt vor den alten Menschen verloren haben und dass sie deshalb keinen anderen Weg finden, respektvoll zu leben, als sich zu töten, sich in den Freitod zu gehen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Problem der Adaption, weil ich finde, das ist ein bisschen, auch für mich, nach meinem Geschmack, ein bisschen zu radikal und es wird nicht so vermittelt eigentlich.
Ja, gehe ich ganz konform. Also ich meine, ein anderer Gedanke, ja, also von mir war auch, ob der Film diesen Kontrast bewusst so darstellen möchte und quasi, also Plädoyer ist ein viel zu starkes Wort, also nicht ein Plädoyer für ein Freitod, aber im Sinne von, keine Ahnung, David Hume hat das, glaube ich, gesagt, ein bisschen in die Richtung geht, okay, rein konzeptuell ist es okay, umzubringen. Es ist jedes eigene Entscheidung und wenn man nach reiflicher Überlegung wirklich an den Punkt kommt, dass man beschließt, nee, eigentlich mag ich nicht mehr, dann ist es eine legitime Entscheidung und braucht jetzt nichts allzu Schlimmes, Außergewöhnliches mit einer klinischen Depression in Zusammenhang stehendes Sein. Dass er vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht. Ich bin mir ja wirklich nicht sicher, ob das wirklich etwas ist, das er aussagen will oder ob es einfach nur ein Beiprodukt der Dramaturgie ist, damit uns das Ende möglichst überrascht. Also ich weiß es nicht.
Tatsächlich bin ich schwierig. Und tatsächlich, also es stimmt auf jeden Fall, also auch diesen Verweis auf Humans finde ich sehr gut, weil ich glaube eben auch, dass Suizide oder im Freitod stark stigmatisiert sind und auch pathologisiert sind. Also gerade was du gesagt hast, dass es sich mit einer klinischen Depression immer zusammenhängen muss und ähnliches. Und darum benutze ich auch etwa explizit nicht das Wort Selbstmord, weil das eben ein Teil von dieser Stigmatisierung ist. Und wähle eine Sache, die von vielen auch gefordert wird, eher diese Idee vom Freitod, weil es offener ist. Aber tatsächlich, um einen anderen letzten Punkt noch so ein bisschen aufzuwerfen, das auch so im Zusammenhang steht mit diesem, dass diese beiden keine anderen Ausweg haben oder Punkt, oder wie du sagst, philosophisch, ob es nicht eh recht ist, aber auch um nochmal zurück zum Altern zu kommen. Also ich glaube, noch ein Grund, warum ich das dem Film nicht so richtig glaubt habe, ist tatsächlich die beiden Schauspielerinnen. Ich kann sagen, ich mag die beiden Schauspielerinnen, ich fand sie eigentlich sehr sympathisch, aber vor allem dieser Schauspieler, den Jeff dargestellt, Bill Copps, ich finde, der hat einfach viel zu jung gewirkt, um dass ich das abnehme. Wie ist es dir gegangen? Also um noch einmal so kurz über die Körperlichkeit zu reden und um das Alter, die Darstellung von Alter. Ist es dir ähnlich gegangen oder ganz anders?
Nee, mir ging es tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Ist ein bisschen so, ich weiß nicht, man kennt es ja aus Teenie-Serien aus den 90ern, wo 30-jährige Teenager spielen.
So wie wir auch, wir beide.
Ich bin innerlich ein Teenager quasi. Hier ist es ein bisschen anders. Hier spielen die jüngere Schauspieler ältere Menschen. Und man merkt es, oder ich fand, man hat es gemerkt, oder mir schien es aufgefallen zu sein, in der Tanzszene einerseits, dass sie, ich meine, es war sicherlich auch beabsichtigt, um zu zeigen, ja, okay, hey, da ist noch ein Funken Leben drin, aber sie hat schon sehr agil getanzt oder sich bewegt da und auch, wo sie aus dem Auto aussteigt,
Ja,
ja,
wo
sie
sie
klettert hinten rum.
rüberklettert, ja.
Aber also da wirkt es einfach von der Körperkontrolle, die die Schauspielerin in diesem Moment, muss man wohl sagen, hat. Also wirkt es schon ja nicht so, als ob das jemand wäre, der oder die am Ende des Lebens ist und sich eigentlich nicht mehr gescheit bewegen kann, beziehungsweise in die Windeln macht. Gut, wir wissen nicht, ob die beiden Windeln tragen, wird nicht gesagt. Aber nee, ich habe das ganz ähnlich empfunden. Die wirken jünger, als sie eigentlich sein sollten, beziehungsweise sind ein bisschen zu agil und ein bisschen zu, ja, voller Leben, als dass ich ihnen das abkaufe, dass sie sich jetzt umbringen, dass sie dann wirklich so sehr drunter leiden, dass der Freitod eine wohlüberlegte und legitime Entscheidung ihrerseits ist. Ja.
Ja, also ich finde es gut, dass es mit dem Tanz reingebracht hat und das ist natürlich auch symbolischen Charakter, ist halt so ähnlich wie halt bei den Film, den wir letztes Jahr besprochen haben, zu der Oscar-Zeit, Late Afternoon, wo ja auch das Fließen in die Jugendlichkeit ja auch drinsteckt in der Animation, Animiertheit, aber wo auch eben ihre, sie manchmal älter und manchmal jünger wirkt, nicht nur im Traum, sondern auch in der Realität. Und das aber möglich ist, einfach so darzustellen. Und hier sind es halt zwei Schauspielerinnen, wie du es richtig sagst, die ein bisschen zu jung wirken. Und ich habe immer wieder zurückdenken müssen an Amour von Haneke eigentlich,
Ah, ja.
wo Trintignant und Rivard, die beide wesentlich älter sind als diese beiden Schauspielerinnen zu dem Zeitpunkt, wo sie den Film gedreht haben. Weil ich glaube, Trintignant ist ein früherer Jahrgang als Cops, als der Schauspieler, der eben den Jeff dargestellt hat. Also ich glaube, Jeff, dieser Bill
Wow.
Cobbs ist 1930 geboren oder 34 oder so. Ich schau mal schnell nach. ist 1934 geboren, war ihm dementsprechend, als er den Film gedreht hat, ungefähr 60. Und das spürt man einfach. Und Trintignant ist 1930 geboren und war entsprechend zum Zeitpunkt von Amour 82 oder so. Und das spürt man auch. Und das ist so ähnlich wie auch Michel Piccoli, der ja noch mal älter ist, in dem Film von Angelopoulos in The Dust of Time, auf einmal nackt vor uns steht. Und das sind Körperlichkeiten, also doch ein Nacktscan, aber trotzdem, das sind irrsinnig spannende Bilder. Und da muss man einfach sagen, diese Filme gehen mit Alter an, älter werden und mit den Körperlichkeiten der Schauspieler wesentlich interessanter um eigentlich, aber wahrscheinlich liegt es auch darin, dass es halt schwierig ist, entsprechend zu casten. Vor allem für eine Erstlingsregisseurin. Wahrscheinlich ist es eh das ein Mitgrund, aber man muss wahrscheinlich sie nicht unbedingt, wie du es richtig sagst, über die Autohaube klettern lassen. Und es war eine interessante Szene, war aber auch eine sehr spektakuläre Szene, um das Altern mit einer 360-Grad-Kamera oder einer sehr aufregenden Kamerabewegung sehr spektakulär darstellen zu können. Nämlich, er fällt um und blinzelt einmal mit einer großen Hand und dann beginnt sie so den Türgriff zu suchen, findet ihn aber nicht und klettert dann aus dem Auto raus, während die Kamera ganz langsam sich um sie herum bewegt und dann sehen wir, wie sie herumschreit, Jeff, 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 und sie geht genau in die falsche Richtung, wenn man im
Ja,
Hintergrund den Jeff sieht.
es war sehr schön gefilmt. Also vom filmischen Aspekt war das
Ja,
super,
aber ich würde
ja.
sagen, es ist ein Spektakel halt. Es ist so das Spektakel des Älterwerden. Ich glaube, Amour zum Beispiel hat es wesentlich brutaler eine sehr ähnliche Geschichte erzählt, die aber genau eben das nicht hat. Diese, was du beschrieben hast, dieses Komödiantische, dieses Positive, dieses am Leben halten, weil genau darum geht es, dass es eben nicht mehr geht irgendwann mal.
Genau, aber bei Amour ist es halt, also da kauft man das zu 100% ab.
Ja,
Ja,
ja.
ja.
Und mit Amour zu enden, mit Haneke zu enden, ist, glaube ich, immer ein gutes Ende.
Ich hätte jetzt nochmal Clint Eastwood reinwerfen können, der bei The Mule tatsächlich 89 Jahre alt war. Das merkt man auch. Also der ist schon super alt, der
Ich dachte,
Junge, wollte ich jetzt sagen.
wirklich. Ich dachte, er wäre
Ich
sogar
glaube.
älter. Ich dachte, er war 91 oder so, aber gut.
91? Nee, ich glaube 89 war er zum Zeit des Drehs, aber nee, ich kann mich auch irren. Vielleicht war er tatsächlich älter, aber schon sehr alt. Und das merkt man
Ja,
auch
das auf
obwohl der
jeden Fall.
Film dem Thema komplett anders begegnet. Ja.
Ja, aber das ist hoffentlich auch ein guter Anschlusspunkt für all euch, jene, die euch Gedanken zwar zum Älterwerden, aber auch überlegen, wie Älterwerden eigentlich dargestellt wird im Film. Also ich glaube, das ist auch sehr spannend, wenn man sich bewusst macht, welche Schattierungen es gibt eigentlich bezüglich Alterwerden. Und dass es auch interessant ist, was es heißt, zum Beispiel als junger Regisseur wie der Zach Braff das zu machen und vollkommen daneben zu greifen und nicht zu verstehen, was eigentlich Älterwerden heißt. Also es tut mir leid, ich mag Zach Braff, aber Going Style ist echt ein ziemlich mittelmäßiger bis schlechter Film eigentlich. Und Diane Huston hat schon was Interessantes gemacht, obwohl sie, eigentlich war sie auch schon relativ alt. Also sie war mittleren Alters eigentlich zu dem Zeitpunkt. Sie war älter als der Autor, wie er die Kurzgeschichte geschrieben hat. Ich glaube, der war erst so 30 und sie war doch 50. Also sie hat schon ein bisschen mehr mitgedacht, muss man sagen. Aber vielleicht auch die Grenzen der Produktion erkannt, daran gescheitert ein bisschen. Und ein wenig eigenartiges Geschichte erzählt von Lebensglück und gleichzeitig auch Todestrieb. Genau. Und damit schätzen wir gleich vor.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so gespannt, wie du jetzt die Überleitung da schaffst. Es, ja, ist okay. Du warst auch schon mal jünger.
Dieses Mal haben wir uns beschäftigt mit diesen Ambivalenzen, diesen zwei Polen zwischen Lebenslust und Todestrieb. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit diesen Ambivalenzen, diesen zwei Polen zwischen chinesischen und usramkanischen Kapitalismus und deren jeweiligen Arbeitsethik in The American Factory von Julia Reichert und Stephen Bochner. Besser, Patrick, besser.
Wunderbar. Ich bin begeistert, du hast dich noch einmal erfolgreich aus dem Auto herausbegeben können.
Oh.
Ja, falls ihr diese und noch weitere, auch viel schlechtere, vielleicht hoffentlich ab und zu auch mal bessere Witze von uns, ja, nicht nur ertragen, sondern auch gerne hören mögt, könnt ihr das auf viele verschiedene Arten und Weisen tun. Ja, jedes Mal sollten die Ohren involviert sein. Na, nicht nur die Ohren, also entweder die Ohren oder die Hände. Ihr könnt die nämlich benutzen, um uns eine Mail zu schreiben unter kinoonthecouch@gmail.com. Ihr könnt uns ein Like da lassen auf Facebook. Ihr könnt ja uns eben dort auch hören. Auf Twitter könnt ihr uns kurze Nachrichten schreiben, Feedback geben, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt vielleicht. Wir sind selbstverständlich auch auf dem größten Videoportal, das, glaube ich, die Welt oder das zumindest der Westen kennt, nämlich YouTube, zugegen. Heißt dort genauso Kino on the Couch. Letzten Endes sind wir aber ein guter, alter, hausgemachter Podcast, der bei der guten, alten, hausgemachten Podcast-Hosting-Webseite, die sich da Podcast Garden nennt, beheimatet ist. Wir sind aber an jedem anderen dunklen, versteckten oder nicht so versteckten Ort im Internet empfangbar durch einen RSS-Feed beziehungsweise einen Podcast-Catcher eurer Wahl. Natürlich sollen die Apple-Freunde unter euch auch nicht leer ausgehen. Auch bei iTunes kann man unseren tiefgründigen Diskussionen lauschen. Selbst da, habe ich da etwa noch was vergessen?
Nein, ich bin nur sehr erstaunt, dass wir im Dark Web vertreten sind, muss ich gestehen. Aber okay, ich habe das nicht gewusst einfach.
Wir sind überall, die Kino-Couch ist unvermeidbar.
Ja, und da mein Rheuma wieder stärker wird und mein Rücken beginnt zu schmerzen, wollen wir nicht zurück ins Bad gehen und uns ein warmes Bad gönnen?
Zu zweit gemeinsam? Nee, das war The Handmaiden. Das, ja. Du verwechselst das jetzt.
Was Handmaiden? Ich dachte, es war die wilden Burschen da.
Die wilden Burschen, da wurden ganz andere Sachen getrieben. Aber ich meine, also, nee, Bad war Handmaiden, wo wir uns dann genüsslich und sehr zart erotisch die Zähne gegenseitig abschmieren oder sowas. Ich weiß nicht.
Ja. Und willst du es nicht wieder machen?
Ja, ständig, natürlich. Ja, bitte.
Solange es die richtige Temperatur hat, damit ich wieder meinen Rücken ein wenig erholen kann. Und bis dahin sagen wir Tschüss und liebt euer Leben wie immer.
Ja, in vollen Zügen. Auf Wiedersehen.